HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Ja moin, herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, der 26. Oktober. Mein Name ist Henrik Jacobs und ich begrüße zu unserem Derby-Spezial-Podcast natürlich meinen Kollegen Kai Schiller. Moin Kai.
Moin.
Selbstverständlich haben wir für unsere Derby-Ausgabe zwei besondere Gäste ausgesucht, mit denen wir ganz hervorragend über das Spiel der Spiele am kommenden Freitag philosophieren können. Wir konnten tatsächlich zwei echte Könige gewinnen, weshalb wir uns auch für folgendes Vorstellungsintro entschieden haben.
Wir sind die Könige des Nordens und es wird alles, wie es einmal war. Wir werden wieder deutscher Meister, mein Freund, das ist doch wohl klar. Wir sind die Könige des Nordens, wir werden niemals unter...
Ja, unsere Könige des Nordens in unserem Podcast-Studio heißen heute König Boris, fettes Brot für das Königreich FC St. Pauli am Start. Und Lotto King Karl natürlich für den HSV am Start. Herzlich willkommen, Lotto, herzlich willkommen, Boris.
Moin, moin. Moin. Tut mir leid mit dem Intro, ich wusste das nicht.
Du, das macht nichts, das kann ich, das, wenn das die einzige Demütigung ist, dass wir im Gespräch reicht, ist okay.
Da kommt noch einige.
Das sieht bezaubernd aus, das sieht bezaubernd
aus. Du auch.
Ah, oh, danke
schön. So, König des Nordens passt doch auch für dich, oder?
Ja, ja, alles gut. Klar, ich nehme alles mit.
König von Deutschland,
ja. Ich glaube, die größte Schwierigkeit heute in dieser Podcaststunde wird sein, euch beide einzufangen, aber wir versuchen das mal ein bisschen. Wir wollen natürlich mit euch vor allen Dingen heute über Fußball reden. Aber trotzdem, da ihr ja nun beide Könige seid, müsst ihr einmal vielleicht ganz kurz erklären, auch wenn es wahrscheinlich 800.732 Mal schon gemacht habt, warum ist euer Beiname König oder King? Lotto, King, Karl.
Wegen meines Namens Karl König und weil ich König Boris kenne.
Der Gabelstapler, ne, war das?
Gabelstapler-Fahrer.
Führer. Fahrer, ja. Wollen korrekt bleiben?
Ja, ja. Da waren Gabelstapler-Führer noch sagen heute nicht mehr, ne? Fahrer.
Oh. Ach so, ja.
Ja, keine ja weiß ich nicht, ne? Fahrerin.
Ja. Ich bin König, weil ich Rapper bin und man muss sich ja dann was ausdenken. Und es gab zwei Graffiti-Sprüher, die in meinem Zimmer ein Bild an meine Wand gemalt haben. Und da stand, ich wusste nicht was. Und am Ende
Kinderzimmer?
Stand, King Boris, ja. Das war tatsächlich so und seitdem heiße ich so.
Und jetzt sage ich dir mal eins. Du kannst den King aus der Hood bringen, aber niemals die Hood aus dem King.
So sieht's so aus.
So sieht's aus, oder?
Absolut.
Ja gut, haben wir das geklärt.
Ja.
Und dann sagt doch mal ganz kurz, wo guckt ihr beide denn am Freitag das Spiel? Weil im Stadion werdet ihr es ja wahrscheinlich nicht gucken.
Ja, also ich auf keinen Fall im Stadion. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch, ist jemand zugelassen? Das keine Ahnung.
Entscheidung am Mittwoch?
Ja, aber ja, das weiß glaube ich keiner, ne?
Weiß man nicht.
Ich guck zu Hause.
Ich guck beim Freund.
Aus zwei verschiedenen Haushalten?
Wir sind nur zu zweit, also insofern okay. Total... Okay. Alles im legalen Bereich.
Ich würde es auch bei einem Freund gucken, aber ich habe nicht so viele Freunde.
Oh.
Ja, Leute, du bist HSV-Fan, das ist bekannt, bist es auch noch geblieben,
ja,
obwohl
ja.
Du seit einem Jahr nicht mehr Stadionsprecher bist. Bist du immer noch HSV-Bade, wenn man so will, ne?
Nee, bin ich nicht mehr, das bin ich ja schon gar nicht mehr.
Okay. Boris, du hast seit gefühlt 100 Jahren mit deinen Jungs von Fettes Brot eine Dauerkarte am Millerntor auf der Haupttribüne, ist das korrekt?
Also jetzt habe ich auf der Haupttribüne angefangen, habe ich auf der Gegengrade, dann stand ich also so zwischen den Trainerbänken, dann irgendwann Meckerecke, ich stand auch mal kurz an der Nord und irgendwann ging es dann rüber auf die Haupttribüne. Ja.
Also 360 Grad Runde.
Eigentlich einmal das komplette Stadion durch, ja.
Und angefangen 1989 mit einem Spiel gegen den 1. FC Köln, damals sogar noch im sogenannten Hafenstraßenblock, ne?
Das
und
stimmt, ja.
Da bist du verzaubert worden.
Ich so wurde ich von einigen älteren Leuten mitgenommen und ich stand da und ich wusste nach meinem ersten Spiel, dass das auf jeden Fall eine Rolle in meinem Leben spielen wird weiterhin. Das war, hat mich verzaubert tatsächlich, ja.
1989, da warst du ja 5, das ist ja erstaunlich.
Ja, danke.
Lotto, wie bist du HSV-Fan geworden?
Ja, bei mir war es im Prinzip genauso, nur es war halt deutlich früher. Es war, jetzt muss ich überlegen, ja, 73 war es, glaube ich, und ich war damals 25.
25?
Nein, ich war damals 6.
Kann nicht so schnell rechnen, aber ja,
ja, ja,
es kommt nicht hin.
Es kommt einem vor wie gestern, ja, und da war es aber auch genau dieses Ding. Ich glaube, das ist auch bei fast allen Fußballfans ähnlich, dass man da irgendwie ist und merkt, irgendwas ist da und das bleibt auch hängen irgendwie.
Erstes Spiel im Stadion, weißt du noch?
Ich weiß nicht mehr genau, ob es Kaiserslautern oder Dortmund war, aber ich glaube, es war ein 3:1.
Und das ja. Guckt man da nicht nochmal nach? Also
ich habe das mal nachgeguckt, als es dieses Buch von Axel Vormesein gab. Und es war auch, glaube ich, einer der beiden Fahnen, aber ich habe es wieder vergessen, denn das ist ja auch schon wieder ein bisschen her. Ich bin ja froh, wenn ich mich jetzt noch erinnere, warum ich eigentlich hier bin. Hätten wir diese Glasscheiben nicht, wüsste ich gar nicht. Aber so sehe ich Boris, da weiß ich, ah, da war was. Ich glaube, wir reden über das Loud and Proud T-Shirt, was mir Boris mal geschenkt hat.
Ah, habe ich, ne?
Ja, ist im Abspann vom letzten Luden dann erwähnt worden. Danke für das T-Shirt. Ich habe es bei der Sexszene mit Alex Nell dann gehabt.
Ja, siehst du.
Über Sex würde ich auch sehr gerne mit euch beiden sprechen. Ja. Aber fangen wir vielleicht mal mit dem Derby an.
Das ist ja meistens unser Thema.
Genau, unbedingt.
Kennen wir uns noch besser aus als im Fußball.
Allerdings. Ein fließender Übergang zum Derby, oder?
Kann lange, lange dauern dann.
Ja, es wird nicht einfach heute, glaube ich, den Ton zu erheben. Aber ich probiere es einfach mal. Der St. Pauli-Trainer Schulle war ja nun schon bei einigen Derbys dabei, als Spieler zumindest auf der Bank. Als Trainer war er bei den Nachwuchsspielen dabei. Der hat jetzt noch nicht so richtig viel zum Derby gesagt. Daniel Thun war noch nie beim Derby dabei und hat was ganz Erstaunliches gesagt. Und das wollen wir uns einmal ganz kurz anhören.
Das ist ein Fußballspiel. Es wird ein Fußballspiel gegen einen Gegner sein, der definitiv auf der Ebene, wenn wir bei Mentalität wieder da sind, alles geben wird, um wieder als Sieger aus diesem Stadtderby zu gehen. Und da werde ich mich nicht dran beteiligen, an irgendwelchen Parolen und auch irgendwelchen Sprüchen. Und dann ist es am Freitag ein Spiel für mich als Trainer, auch wenn es viele nicht hören wollen. Ein 11 gegen 11, es geht um 3 Punkte. Und wenn einer da etwas nüchterner rangeht, dann ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt.
Ein Spiel wie jedes andere. Ist das am Freitag ein Spiel wie jedes andere?
Hat er ja so nicht gesagt, aber ich finde die Herangehensweise finde ich ganz erwachsen und ganz vernünftig. Es ist natürlich nicht wirklich ein Spiel wie jedes andere, aber für ihn als Trainer muss es ja ein Spiel wie jedes andere sein. Also das wäre ja, es gibt nur andere Vorzeichen und er hat ja angedeutet, dass sicherlich St. Pauli meistens über die Mentalität kommt. Aber das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Erkenntnis, die man in der zweiten Liga sowieso gewinnt. Da kommt ja viel über die Mentalität, weil die fußballerischen Glanzlichter sehen wir ja doch auf anderen Ebenen.
Boris, nimmst du Daniel Thunes ab, dass er so ganz einen auf entspannt macht und sagt, das ist doch nur ein Fußballspiel, es geht um 3 Punkte?
Das ist ganz schlau, glaube ich, von ihm, das so zu machen. Ich glaube, die Aufregung und die Emotionen und so, die kommen dann auf anderen Ebenen in das Spiel rein. Ich glaube, da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass das irgendwie nicht genug Emotionen gibt beim Derby.
Was soll er auch anderes sagen? Ich meine, sein erstes Spiel, als sein erstes Derby als Trainer, wenn er jetzt sagt, also 20 Jahren, weiß ich, alle Statistiken auswendig, da wird auch jeder sagen, wozu?
Ja, wir könnten jetzt euch beide fragen, ob das für euch ein Spiel wie jedes andere ist, oder wir lassen das einfach mal und holen uns ein bisschen Hilfe und stellen die Frage über einen Freund von Boris.
Hallihallo, hier ist Dr. Renz von der Musikgruppe Fettes Brot. Schön, dass ihr zusammengekommen seid und den Podcast angeschmissen habt. Meine Frage an euch. Es ist ja wieder Derby, wurde mir erzählt. Mein FC St. Pauli spielt gegen den schönen blauen HSV und das Problem hier, ich spüre nichts. Ich spüre absolut nichts. Fußball ist mir gerade dermaßen egal und ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin, aber es lässt mich ein bisschen benommen zurück. Ich bin innerlich abgestorben, fürchte ich. Fußball gibt mir im Moment nichts. Vielleicht liegt es an Corona, dass ich lange nicht im Stadion war. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe schon in Bayer-Oerding Bettwäsche geschlafen heute Nacht. Helft mir, bitte. Euer Walter Seikernfrosch.
Walter Seikernfrosch, sagt Dr. Renz, und er fühlt nichts, ja.
Ja, also ich meine, so ein bisschen ist das, es ist natürlich schwieriger momentan, ne? So in der Corona-Zeit, nicht das Stadionerlebnis fällt komplett weg, vor dem Fernseher, ich sag mal, ja, ist natürlich jetzt nicht ganz dasselbe, aber ich war sogar zweimal im Stadion jetzt tatsächlich in der Corona-Zeit. Ich hab Glück gehabt, ich wurde ausgelost, man durfte ja zweimal.
Ob das bei St. Pauli alles mit rechten Dingen zugeht, wenn zweimal du ausgelost worden bist?
Nee, einmal wurde ich ausgelost und beim zweiten Mal war es so, dass man so Zweiergruppen bilden konnte und mein Freund, lieber Freund Dorian hat gewonnen und hat mich mitgenommen. Insofern, glaube ich, ging es mit rechten Dingen zu. Ich fieber dem Derby trotzdem entgegen, speziell weil es auch ziemlich viel Spaß macht, St. Pauli gerade beim Fußballspielen zuzugucken, weil das doch eine ganz erfrischende Art und Weise ist, wie gerade Fußball gespielt wird. Schön nach vorne, natürlich gerne auch mal Rückstände wieder aufholen und so, das macht mir Freude. Aber klar, momentan ist eine besondere Situation insofern.
Das mit dem erfrischenden Fußball und den Rückständen aufholen, da sind wir ja fast wieder beim HSV-Lotto. Fühlst du was?
Ja, oder stimmt auch sagen, mit deinem Gefühl, was nicht? Was Renz sagt, ist natürlich sehr traurig, aber Boris muss mit dem arbeiten.
Richtig.
ich kann es ehrlich gesagt genauso, ich sehe es genauso wie Boris. Es ist für mich auch kein Spiel wie jedes andere, auch was auch daran liegt, dass ich natürlich, das meine ich gar nicht despektierlich jetzt zu anderen Clubs, aber ich kenne tatsächlich natürlich mehr Leute, die St. Pauli-Fans sind, als jetzt Fans von anderen Zweitliga-Vereinen. Und das macht es ein bisschen besonders, aber ich kann schon auch verstehen, dass natürlich gerade bei diesem Spiel die Atmosphäre natürlich enorm abgeht. Wir haben ja nun auch gerade vor ein paar Tagen gab es den Clásico in Spanien, das war ja auch ein Trauerspiel, ne, wo man dann normalerweise 80.000, 90.000 Zuschauer hat und dann ist da keiner. Ne? Das ist natürlich ganz, ganz bitter und in Spanien ist ja Corona nochmal eine deutliche Nummer härter als hier. Deswegen leiden natürlich solche Spiele besonders darunter. Gerade was das Erlebnis im Stadion angeht natürlich, das ist natürlich wirklich traurig. Aber ich finde auch, also was du gerade über St. Pauli gesagt hast, ich finde, oh, der HSV spielt gut, ist gut in die Saison gekommen, optimaler Start, alles gewonnen bislang, Pokal war, ja,
das Pokal.
Ist ja traditionell so, der HSV startet ja oft im Pokal.
St. Pauli kennt das auch, habe ich gehört.
Früh aus, teilweise unter der unter dem Besitzwechsel von Flat Screens oder sowas. Aber in der Liga kann man nichts sagen und ich finde auch, der HSV spielt gut, macht auch Spaß dazu zu gucken.
Bist du immer noch jeden, man kann ja nicht mehr sagen Sonntag 15:30, sondern jeden Sonntag um 13 Uhr oder Sonntag 13:30 vom Fernseher?
Fast immer, ja. Ich habe es tatsächlich jetzt ein, zwei Mal nicht ganz geschafft, aber ich habe jetzt zum Beispiel am Wochenende die zweite Halbzeit dann komplett gesehen. Und
dann hast du alles richtig gemacht.
Ja, aber als Fan musst du ja eigentlich alles sehen, aber es hat halt nicht funktioniert. Ich war unterwegs und deswegen konnte ich nicht die erste Halbzeit sehen. Aber ich habe dann natürlich immer Push Forward und so weiter und dann kriege ich das alles mal mit. Aber es ist, ich glaube, das macht zu einem besonderen Spiel, dass man, glaube ich, viele Fans des Gegners kennt und auch schätzt.
Ja, total. Also das in der Stadt, ne, das macht es natürlich interessant. Jeder kennt ja einen, der den anderen Verein gut findet und das verleiht dem Ganzen natürlich nochmal eine besondere Brisanz.
Bei Dr. Renz klang das gerade so nach einer generellen Fußballverdrossenheit. Spürt ihr die auch? Glaubt ihr, das hat mit Corona zu tun?
Das ist Midlife-Crisis bei ihm, oder? In dem Alter?
Das kann eine ganz gefährliche Mischung aus beiden sein. Nee, aber ich, na klar, also ich glaube, dass das Corona-Ding schon das schwierig macht für den Fußball.
Absolut.
So. Aber umso schöner wird es dann wieder werden, wenn wir eines schönen Tages wieder ins Stadion dürfen. So richtig, alle.
Ihr seid ja jetzt auch in der Branche, die Corona-bedingt nicht gerade vom Glück geküsst ist. Wie geht's euch beiden? Also was macht ihr in Corona-Zeiten?
Viel Freizeit.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Ja. Und ich mache Musik so vor mich hin. Das ist das, was ich kann und was momentan eigentlich nur möglich ist. Also irgendwelche Auftritte oder so, daran ist nicht zu denken. Und insofern, ja.
Wie viele Festivals hast du in diesem Sommer sozusagen absagen müssen?
15.
Oha, das ist schon eine Ansage.
Ja, klar. Ja.
Laudo, kannst du mithalten?
Festivals weiß ich gar nicht, aber Konzerte, also das ist viel. Mhm. Aber es ist halt so. Mir geht's ähnlich. Ich bin jetzt noch besser bei FIFA-Soccer als vorher. Und ja, Musik kümmere ich mich ein bisschen drum. Ich habe ja, also ich schreibe ein bisschen für mich und für andere und wir haben ja vor ein paar Wochen erst Major Voice and Friends mit Sarajevo veröffentlicht. Eine Coverversion des alten Songs von U2 und von Luciano Pavarotti haben wir mit so einer ganzen Truppe von Leuten aufgenommen, damit es ist ja ein bisschen heikel, immer sowas zu machen, weil es natürlich, wenn du gegen U2 antrittst dann, und Pavarotti, wird es nicht ganz einfach. Aber ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Es ist 20-jähriges Jubiläum des Songs und auch am World Peace Day ist das rausgekommen. Wir haben das gemacht für War Child. Und das haben wir tatsächlich wenige Tage vorm Lockdown den Rest eingesungen und aufgenommen, Video und so. Das war wirklich seltsam. Das ist, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen. Und dann siehst du diese Bilder und denkst, ach ja, ich war ja eigentlich Musiker. Stimmt, da war doch was.
Ja, ja.
Und dann hast du aber auch so dieses, keiner hat eine Maske da gehabt, weil das war direkt kurz vorher. Ne? Und schon wie eine andere Welt dann. Und das ist sehr schön geworden, aber ist natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig, weil das wäre natürlich jetzt auch die Zeit, wo man dafür dann auch ein bisschen Sender tingeln müsste und sowas machen muss und das fällt halt alles aus, weil so mal eben quer durch Deutschland fliegen hin und her, das will auch keiner, ne? Und wir sind halt eine große Truppe mit vielen Leuten dabei, aber trotzdem ist das ganz schön geworden, so, und das ist das, was ich jetzt konkret gemacht habe. Und ansonsten siehst du ja bei Boris und mir, wir sind beide sehr, sehr fit geworden in der Zwischenzeit.
Das ist mir aufgefallen.
Schade, Sport, dass man es nicht sehen kann.
Stimmt, ja. Ja. Also das ist eigentlich so, der Tisch ist ja eigentlich breit genug, aber als ich jetzt am Wochenende wieder Tim Wiese gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, man muss auch wissen, wann genug ist.
Ja.
Ne? Da sind wir beide eigentlich schon drüber.
Ne? Ja, einer muss Stopp sagen. Ja.
So, ne? Aber ja. Du kannst halt Hosen anziehen für die Ärmel mittlerweile.
Ach, Mann.
St. Paulis Präsident Oke Göttlich, der ist ja auch Musikunternehmer oder im Musikgeschäft tätig und heute glaube ich eine Präsidiumssitzung, aber trotzdem hat er uns noch kurzfristig eine Nachricht an euch beide zukommen lassen.
Hi Boris, hi Lotto. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Welche Ideen habt ihr, dass wir wieder Fans auf Konzerte in die Stadien bekommen? Und vor allen Dingen, was machen wir, denjenigen zu danken, die so wenig Konzerte sehen konnten, so wenig Fußballspiele sehen konnten und sich trotzdem spitzenmäßig verhalten haben, sich nirgendwo zusammengerottet haben, wenn der ganze Spuk hier irgendwann vorbei ist? Können wir damit rechnen, dass ihr gemeinsam irgendwo auftretet und wir dann gemeinsam allen Hamburgerinnen dankt? Ich hätte Bock, bin gespannt auf eure Antworten. Haut rein, auf ein tolles Derby.
Also Uke Göttlich möchte eine riesengroße Post-Corona-Party mit euch machen.
Wer will nicht? Wer wartet nicht auf diese Post-Corona-Orgie, die es dann irgendwann geben wird?
Wir sind dabei.
Alle noch mit der Impfspritze im Oberarm und los geht's.
Ja. Zwischendurch gab es die schon, ne? In Berlin, wenn man sich die Bilder angeguckt hat.
Ja, aber hier war immer ein Tick zu früh. Sind zu früh gekommen, sozusagen.
So kennt man die Berliner, immer zu früh dran.
Es ist ja so, wenn man dann irgendwann wieder darf, wird es, glaube ich, schwer, eine Halle oder einen Platz zu bekommen, wo man auftreten kann, weil, glaube ich, dann echt wirklich alle wollen und das wird natürlich auch nochmal.
Aber dann machen wir eine Woche irgendwo was.
Ja, genau.
Also das ist ja gar keine Frage, dass man das sofort machen würde, oder?
Ja, ich glaube,
also,
das wird auf jeden Fall eskalieren, wenn das irgendwann wieder alles Sutsche geht, dann.
Wir haben ja zwischendurch auch ein Outdoor-Konzert gespielt, ne? Das haben wir tatsächlich gemacht.
Wie war das? Wir haben uns das verkniffen.
Und dann haben alle gehupt zum
Applaus. Ja, also es war längst nicht so abgefahren, seltsam schlecht, wie wir gedacht haben.
Okay.
Natürlich ist es von der Infrastruktur super.
War das hier Waltershof da?
Ja, am Hafen, am Cruise Terminal. Und das ist natürlich, du hast natürlich die Bühne, wie du sonst beim Festival hast, die du willst. Wir sind eine große Band mit 8 Leuten. Wir spielen gerne auf großen Bühnen. Der Platz passt, weiß ich nicht, fast 15.000 Leute theoretisch, aber in den 2.000 Autos natürlich eine andere Nummer. Das ist schon seltsam und auch mit der Huperei ist seltsam, aber wir haben es auch gemacht, natürlich um die Crew zu unterstützen, dass die auch ein bisschen Geld verdienen können. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist halt ein Tropfen. Und wir haben es auch gemacht, das haben eigentlich alle in meiner Band unisono gesagt, ohne dass man darüber lange sprechen musste, dass wir gesagt haben, wir wollen es auch gemacht haben, damit, wenn es dann immer mal vorbei ist, man mitreden kann.
Ja.
Und es war längst nicht so doof, wie wir gedacht haben.
Okay.
Es fehlt natürlich was. Es war auch komisch, du kennst es vom Festival, wenn viel Kameras um dich rum sind, du hast natürlich diese riesen Screen an der Seite, und wenn jetzt gerade als Frontmann wir beide jetzt sehr gut aussieht, dann genießt man es natürlich.
Absolut.
Die Kamera liebt uns beide.
Absolut, leckt uns ab.
Die leckt uns ab, genau. Aber in diesem Fall stehen die halt alle nur da, ne? Das ist alles so, und das, was sonst der Graben ist, und bei großen Festivals sind die Gräben ja schon sehr, sehr groß, nach wie vor, da ist aber dann wirklich keiner. Und das ist halt ein bisschen seltsam, auch Backstage, alles riesig, aber es ist irgendwie keiner da. Mhm. Aber es ist wirklich, es war ein wirklich schöner Abend und ich glaube, es hat allen sehr gut gefallen. Es war überhaupt nicht das, was es sonst ist, ganz klar. Aber es war gut, das gemacht zu haben, weil man eben sagen kann, so diese Vorbehalte, die wir natürlich auch alle gehabt haben und diese Skepsis, die ist dann doch in gewissem Maße unbegründet.
Skepsis hatte Fettes Brot offenbar. Ihr habt das überlegt oder nicht? Du meinst, ihr habt euch das verkniffen?
Wir wurden auch gefragt natürlich, aber wir haben gedacht, nee, also so richtig.
Ich verstehe das auch.
Sinn, haben wir das Gefühl, macht das nicht. Und ich habe mir dann ein paar Sachen angeguckt und habe auch gedacht, weiß ich nicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sich da hinstellt und das mal ausprobiert.
Es gab ja mittlerweile Fußballspiele wieder vor 10.000 Zuschauern. Habt ihr da eigentlich so das Gefühl gehabt, warum dürfen die schon wieder 10.000 Zuschauer haben?
Ich habe in Frankreich dieses eine Europa-League-Spiel gesehen, die sind völlig verrückt geworden, oder? In Paris keiner. Und war das Reims oder wo?
Also in Dresden waren 10.000 beim Pokalspiel.
Da war alles voll, alle lagen sich in den Armen, keiner hat eine Maske getragen. Wo ich dachte, das ist am selben Tag in der Konferenz, schalten die um von der Bretagne nach Paris. Und das ist ja völlig irre. Und in Paris ist das Stadion ja riesig.
Aber 10.000, hättet ihr das gemacht für das Brot?
Was?
Mit Abständen, wenn das möglich gewesen wäre, jetzt ein Konzert vor 10.000 Zuschauern?
Ja, vielleicht, also klar. Es ist aber auch.
Aber die Stimmung natürlich.
Die Stimmung, es ist halt eigentlich, wenn dann alle da sitzen und jeder darf seinen Platz nicht verlassen und so. Ich weiß nicht, ob das ist wirklich, also wirklich nur trauriger Ersatz zu dem, was es denn eigentlich so ist. Weil normalerweise ist es Ekstase und aus sich rausgehen und Leute feiern, liegen sich in den Armen und grölen und schmeißen mit Bierbechern und so. Und wenn das alles wegfällt, weiß ich nicht. Also,
dann lieber gar nicht.
Ja, ist der Punkt mit der Crew ist natürlich nicht doof, aber das haben wir anders geregelt und insofern, ich glaube, ich warte lieber, bis wir wieder dürfen und dann sind alle hungrig und dann geht's richtig rund.
Wir haben jetzt hier nicht nur zwei Könige und zwei Fußballexperten im Studio, sondern wir haben vor allen Dingen zwei Musiker und deswegen sind wir mal gleich auf eure Meinung gespannt. Es gibt seit heute einen neuen HSV-Song über den Sportskameraden Simon Terodde, der ja nicht ganz so schlecht eingeschlagen hat. Und das ist tatsächlich ein Rapper, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Dawid, der einen Terodde-Song
fragende Blicke,
der einen Terodde-Song neu geschrieben hat. Und ihr dürft die erste Stilkritik machen. Vielleicht fängt Boris gleich mal an als Rapper.
Oha. Wer hat ihn reingemacht? Der King of Doppelpack, Beinschuss, Doppelpass, Torwart hat nicht aufgepasst. Wer holt sich wieder die Kanone? Wer schießt den HSV nach vorne? Wer ist die Garantie für Tore? Es ist Terodde, mit Gold in der Sohle.
Was sagt König Boris?
Ja, also ich finde, Fußball und Musik ist immer ein sehr, sag ich mal, vermintes Terrain. Wir haben in unserer Karriere auch schon Fußballsongs gemacht. Ich glaube,
Fußball ist immer noch wichtig.
Zum Beispiel, das ist der uns sehr gut gelungen ist, wie ich finde. Dann haben wir noch ein, zwei gemacht, die nicht ganz daran reichen. Insofern, man tut sich oft keinen Gefallen. Kann ich jetzt gar nicht so richtig beurteilen. Also Terodde ist auf jeden Fall, den hätte ich auch gerne gehabt. Insofern kann ich verstehen, dass man darüber über ihn einen Song schreibt. Aber ich glaube, das war finanziell nicht die ganze Krankenweite vom FC St. Pauli.
Ist halt auch nicht so schlecht aufgestellt, Burgstaller, oder?
Ja, alles gut. Der ist jetzt aber leider direkt kaputt. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen traurig.
Also der braucht noch ein paar Spiele, bis der seinen eigenen Song bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir für Evalin haben wir auch einen Song gemacht, als der uns vom Abstieg bewahrt hat.
Mit Nils zusammen.
Mit Nils Frevert zusammen, genau. Das war ziemlich witzig. Also insofern, Popkultur und Fußball sind natürlich sehr verwoben. Und ich mag das auch gerne. Und es gibt da ganz tolle Beispiele, zum Beispiel natürlich der Superklassiker Football's Coming Home. Das ist natürlich die Hymne schlechthin. Gibt aber auch ein paar Ausfälle. Aber Terodde freut sich sicher, dass er jetzt seinen eigenen Song hat.
Mit Fußball und Musik, der Kombination, kennst du dich aus, Lotto? Deine Stilkritik?
Das ist das Beste, was ich je gehört habe, nach Fettes Brot.
Ja, und ich glaube, er singt auch von König Terodde, ne? Das kommt auch noch drin vor.
Ja, dem König,
wo ist er denn heute? Das ist ein bisschen inflationär mittlerweile.
Ja.
Alle wollen König sein.
Finde ich auch. Aber mit Gold in der Sohle fand ich ganz, das fand ich ganz nice.
Ja, und Terodde, das passt ja auch gerade, ne, beim HSV. Das ist so ein Typ, der dem HSV gefehlt hat, oder? In den letzten beiden
Jahren. Ja, das ist tatsächlich einer von Terodde ist ja schon seit Jahren wabert er rum und der HSV hat ja oft genug gesagt, wir wollen ihn nicht, weil er unseren Ansprüchen nicht gerecht wird. Und es ist ja schön, dass sich jetzt.
Oder zu teuer war?
Naja,
wahrscheinlich eher nicht.
Naja, also, ich glaube, für das Gehalt von einigen Spielern, die der HSV nicht so gegönnt hat, hätte man Terodde schon als Jugendspieler verpflichten können und reich machen können. Aber schön, dass das jetzt funktioniert hat. Das ist halt ein unglaublich guter Strafraumspieler, der also auch Tore schießt, die eigentlich gar keine Torschüsse sind. Und das ist selten. Also das ist so, wollen wir nicht übertreiben, es sind erst ein paar Spiele, aber es gab ja schon mal beim HSV einen Spieler, von dem viele gesagt haben, wir wissen nicht wieso, aber der trifft ohne Ende. Und das war Bernardo Romeo, ne? Das wollen wir nicht vergessen. Das war einer, der nicht wirklich, der heute spielt Fußball, um das gleich klar zu machen. Aber Bernie Gohl hat ja damals jetzt nicht unbedingt sich als Teil der Mannschaft empfunden, wenn es um die Ausübung eines gemeinsamen Sports anging, sondern aber der stand halt immer da. Ne?
Aber da ist Terodde durchaus stärker, würde ich
sagen. Das finde ich auch, aber damals ist ja witzig die Geschichte mit Romeo, dass der ja dann irgendwie nach Spanien gewechselt ist, ich glaube zu Valencia, und hat dann, glaube ich, den ersten 10 Spielen 14 Tore gemacht oder so und dann waren Real und Barca hinterher und dann hat er sich irgendwie verletzt und dann ist der Faden total abgerissen. Und ich glaube, er ist jetzt
Manager
des Lieblingsclubs des Papstes, ne? Irgend so ein Club, der da Nähe zum Vatikan hat, die auch ganz geiles Merchandise haben mit Vatikan drauf und so.
Musst du auch erstmal schaffen.
Muss man erstmal hinkriegen, ja. Der ist auch relativ früh Manager geworden. Aber es gibt ja so Spieler und Terodde macht deswegen auch Spaß zuzugucken, weil der eben wirklich immer gefährlich ist. Und das ist ja auch das, was dem HSV wirklich gefehlt hat. So, wenn man sich, es gibt ja immer die Diskussion zum Beispiel, jetzt weit ausgeholt, aber warum ist Kostic so gut in Frankfurt und nicht in Hamburg? Er macht im Grunde genommen dasselbe. Nur damals stand halt in Hamburg ein Stürmer drin, Bobby Wood, der halt mit vielen Flanken nicht so viel anfangen kann, weil er nicht so groß ist. So, und jetzt lohnt sich wieder, Bälle in den Strafraum reinzukloppen, wenn einem nichts mehr einfällt. Und das funktioniert ja. Es gab ja immer schon Spieler, die auch mal mit einem einfachen Spielzug gefährlich ins Spiel zu bringen waren. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man verrät, dass früher in Bremen und auf Schalke die Leute gesagt haben, wenn uns gar nichts mehr einfällt, drisch den Ball nach vorne, Ilton kriegt ihn irgendwann schon.
Ja, wenn er nicht diesmal ist Terodde da und der hat auf jeden Fall Freitag gute Chancen, auch der Derby-Held zu werden.
Haben aber auch 21 andere auch, ne?
Ja, das würde auf jeden Fall ein bekannter HSV-Fan hoffen und genau zu diesem Thema hat er auch noch eine Frage an euch beide.
Hallo, hier ist Ralf Dümmel. Hallo, lieber Boris, lieber Lotto. Löwenstarke Grüße an euch erstmal. Das Derby ist ja das Thema diese Woche in Hamburg. Und ihr beiden seid ja die Mega-Experten. Die beste Offensive spielt gegen die zweitbeste Offensive am Freitag. Also ist für eine Menge Tore gesorgt wahrscheinlich. Aber jetzt kommt der Punkt. Ihr beide, ihr seid so gut, ihr könnt ja in die Zukunft gucken. Ihr könnt mir jetzt sagen, wer wird der neue Derby-Held am Freitag? Liebe Grüße, bis dann, ciao.
Ja, Boris, aus deinem Bereich gab es ja ein paar Derby-Helden in den letzten beiden Spielen.
Das ist richtig, aber von denen spielt gar keiner mehr bei uns.
Das ist auch richtig.
Insofern haben wir genug Personal, dass wieder neuer Derby-Held werden könnte. Also Chiré könnte ich mir durchaus vorstellen oder Mackinock natürlich oder so.
Du sagst Salazar.
Ja, auch natürlich, aber der... Ja klar, der könnte es natürlich auch werden, wenn es Elfmeter gibt, ja.
Aber man merkt, du bist noch voll im Thema. Kriegst du die gesamte Startelf im Moment zusammen? Bist du so nah dran? Verfolgst du das Geschehen so dicht, dass du die Startelf von
vom letzten Spiel
von Darmstadt
oder so? Ja, die würde ich zusammen, glaube ich, zusammenkriegen. Wer war denn, wer hat denn vorne gespielt? Ja,
Mackinock.
Genau, Mackinock, Chiré hat gespielt. Oder kam der später? Ja, gut. Nee, der wurde ausgewechselt, genau. Ja. Dann der Salazar, der echt super ist, finde ich. Also das ist ein krasser Vogel. Der
Duracell-Häschen.
Ja, der denkt einfach nicht nach. Der zockt die ganze Zeit und tanzt sie aus. Dann Becker, Knoll, hinten waren es Bubala und
Wir glauben dir.
Dann hat der Zander hat noch gespielt und der,
ja. Ja, Lotto, kriegst du die Viererkette zusammen vom Wochenende?
Nein, nicht zusammen. Nein.
Dreierkette?
Libero.
Nein, Libero, ja. Naja, natürlich ist Simon Terodde jemand, der sich für so einen Derby-Sieg, also für einen Derby-Held anbietet, weil er einfach im Moment sehr gut trifft. Aber wir wollen doch nicht vergessen, dass mit Ulreich hinten jemand steht, der auch beim Derby sehr entscheidend sein kann. Und
wenn das Derby nicht so läuft, wie man sich das erhofft.
Naja, vor allen Dingen, das ist ja jemand, auch Ulreich kennt man ja schon länger in Hamburg. Ich erinnere mich an schlimme Spiele gegen Stuttgart, die der HSV enorm dominiert hat und einfach an dem Ulreich nicht vorbeikam. Der hat ja an guten Tagen, ist der ja sensationell.
Also Guerrero hat es geschafft.
Guerrero hat es geschafft. Guerrero hat einiges geschafft. Guerrero war auch viel besser, als viele geglaubt haben. Der hat ja danach nochmal 5, 6, 7, 8 Jahre in Mittel- und Südamerika richtig erfolgreich gespielt. Den hat man so ein bisschen immer darauf reduziert, dass er ein bisschen seltsam drauf war und ein bisschen unselbstständig gelebt hat und so, aber...
Immer gern zur Eckfahne gelaufen ist und Torhüter Boden gestreckt hat.
War das nicht auch Ulreich?
Das war Ulreich,
Das hat mich damals an eine Szene erinnert. Ich habe mal mit Smudo und Thomas D. eine FIFA-Soccer-Präsentation auf einer Spielwarenmesse in Köln gemacht. Und das war sehr, sehr spektakulär. Das war kurz nachdem da der ganz große Durchbruch von den Jungs kam. Und Thomas ist nicht so der Zocker. Und Smu und ich schon, wir haben am Abend vorher mit so einer Vorab-Version bei ihm zu Hause gezockt. Und da gab es so eine Street-Soccer-Version. Das muss jetzt so 25 Jahre fast her sein. Also das ist ganz lange her. Und da hast du, glaube ich, mit 4-4 oder 5-5 gespielt. Und da konnte man den Torwart faulen.
Ja.
Und hast aber immer gleich rot gekriegt. Aber natürlich war es natürlich...
Paulo Guerrero leider auch.
Ja, sondern das war natürlich immer so das Ding, haben wir zu zweit gezockt.
St. Pauli.
Und dann einmal so ganz kurz, da Torwart einmal faulen. So, und dann, komm, das war's mir wert. Rote Karte, ein weniger. Und dann immer noch, jetzt hören wir mal auf damit. Wenn da einmal machen wir es noch. Und dann haben wir tatsächlich diese Spiele kaum zu Ende gespielt, weil wir so Bock drauf hatten, einmal den Torwart umzunieten. Und als das damals passiert ist, habe ich im Moment gedacht, nein, er tut das jetzt nicht wirklich, oder? Weil das war so genauso die Laufrichtung, von wo ich stand. Ich sah den genau darauf zulaufen und denke so, nein, der haut jetzt nicht ernsthaft den Torwart von
hinten. Glaube ich, alle gedacht in dem Moment, ja.
Ja, ja. Und ich musste an dieses Spiel denken, wo man sagt, so, komm, einmal, komm, lass uns noch, vor allen Dingen, jeder haut einmal den Torwart um, dann gibt's da zwei rote Karte,
schon mit drei gemacht.
Ja. Nein, aber ich, vielleicht ist es ja auch so, dass das, manchmal sind ja bei Derbys auch so, gibt's ja so Geschichten, die der Fußball schreibt, wird euch natürlich, willst du nicht gerne hören, aber Duziak ist natürlich einer, der bei sowas dann mal den Punkt machen kann. Und was ich auch noch ein bisschen so im Hinterkopf habe, ist Winzheimer. Der spielt gut. Mhm.
Richtig gut, ja.
Hat aber noch nicht so, das sagen wir mal, ist im Schatten von Terodde, was die Torschießerei angeht. Oh,
zwei hat er aber auch schon gemacht.
Zwei hat er gemacht, ja, klar. Nur wir reden jetzt das erste Mal über Winzheim, weil ich ihn erwähnt habe. Und ich habe so deswegen, also vielleicht ist das auch so einer, der dann plötzlich mal da kommt.
Wir haben ja eben schon mal gehört, das Lied von Simon Terodde. Boris, gab es bei euch mal bei Fettes Brot die Überlegung, vielleicht ein Lied über den FC St. Pauli zu schreiben? Also Fußballlieder gab es, aber...
Ja, nee, das haben wir immer vermieden tatsächlich, weil das geht meist nach hinten los. Und dann da muss man schon so einen ganz sehr, sehr guten Moment haben, um da was Geiles zu machen. Aber ist ja nicht ausgeschlossen.
Da gab es vielleicht sogar mal eine Anfrage vom Verein, dass ihr mal was macht?
Nein.
Aber ihr seid einmal zusammen aufgetreten, ne? Also beim Konzert habt ihr die ganze Mannschaft auf die Bühne geholt, meine ich mich zu erinnern.
Ja, beim 100-jährigen Jubiläum, ne? Genau. Da haben wir auch Fußball immer noch wichtig gespielt. Genau, das war sehr schön. Im Millerntor-Stadion aufzutreten war natürlich herrlich. Das macht Freude. Das durften wir einmal vorher beim Flash-Festival vor 100.000 Jahren auch, weiß gar nicht, wann das war. Und das ist schon geil, aber das ist leider sehr schwierig, weil das ja so Innenstadtlage ist und sehr viele Leute sich dann von dem Lärm belästigt fühlen, deswegen kann es ja nicht so regelmäßig Konzerte geben.
Ihr habt unfreiwillig mal einen Fußballsong gemacht, Lass die Finger von
Emanuela,
sagen die einen und die anderen.
Von Ovomela.
Ja. Wie kam das?
Das, keine Ahnung, das kam aus der Kurve, damit hatten wir nichts zu tun. Irgendwann rief uns eins live an, das ist der Radiosender da aus der Gegend. Und spielten wir uns das vor und Bielefeld, ja. Genau, alle sangen Lass die Finger von Ovo Mojela, weil Bremen, glaube ich, war dann zu der Zeit an ihm dran.
Okay.
Und das war ziemlich witzig, also das ist natürlich die Adelung schlechthin, ne? Wenn deine Songs im Stadion gesungen werden, besser geht's eigentlich nicht.
Aber ihr habt das sogar danach nochmal auch eingespielt, oder?
Ja, die haben uns gefragt und wir haben das dann mal für die Halbzeitpause dann nochmal gesungen und ist das ganze Stadion dann mit eingestiegen, das war schon ziemlich gut.
Aber da gibt's eh geile Versionen, ne? Wenn Leute Songs von einem umdichten.
Ist schon super.
Also ich musste damals sehr lachen, vom Hessischen Rundfunk kam das von Redakteuren. We're Hinti Army Now. Das fand ich sehr gut. Das fand ich sehr schön. So, aber Mojela ist ja dann später beim HSV nochmal gelandet.
Ja.
Und er ist ja nicht nur Hamburger Jung und kommt voll in Schwung, er ist auch Derby-Experte. Und
jetzt kommt, sag mir nicht, jetzt kommt von Ovo was.
Selbstverständlich.
Ich habe mit Ovo vor ein paar Jahren zusammen Weihnachten gefeiert.
Das möchte mir nach der Frage unbedingt hören.
Ja, ja.
Moin Moin Lotto und Moin Moin Boris, ihr zwei kleinen Prinzen. Hier ist der einzig wahre Derby-Experte Ovo. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Ihr seid ja auch so zwei kleine Derby-Experten, merke ich gerade. Und wie ihr gesehen habt, arbeitet Herne West extrem stark an der Zweiklassigkeit. Meine Frage an euch beiden. Gibt es jemals wieder ein Hamburg-Derby in der ersten Liga?
Ja, oder eher ein Spiel gegen Herne West in der zweiten Liga?
Fun Fact, wir waren auf derselben Schule tatsächlich zusammen.
Ach,
Stellinger. In Stelling, ja genau, Gesamtschule Stelling.
Aber nicht im gleichen Jahrgang.
Ich glaub, nee, er ist jünger als ich. das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nochmal passiert. Ja. Das ist für St. Pauli natürlich immer schwer in die Hose gegangen in der ersten Liga alles, aber das...
Bis aufs Derby.
Na, in der ersten Liga? Eins gab es. Ja, aber das war
wirklich daran erinnern.
Das war wirklich die Außen, ja klar, weil ich habe so viele Derbys gesehen, wo wir so böse abgeschossen wurden. Nee, das war natürlich toll. Da war ich auch im Stadion, das war ein ganz großer Moment. Und das genieße ich auch, wenn ich hier so mit drei HSV-Fans sitze, davon zu erzählen.
Das müsste da ja direkt in der Kurve gewesen sein, ne? Als dann Gerald Asamoah.
Wir müssen natürlich kurz verwässern mit einem HSV von zwei unabhängig objektiven Berichterstattern.
Ach so, wann kommen die denn? Nee, ich meine, ich habe ja den Eindruck, dass hier auch sehr große Zuversicht bei den anwesenden HSV-Fans herrscht, was das Derby angeht. Aber man muss ja sagen, der FC St. Pauli ist ja sehr verwöhnt, was die Derbys angeht in letzter Zeit. Insofern, ich bin sehr gespannt. Wir haben wenig zu verlieren, das ist ein ganz gutes Gefühl.
Jetzt möchte ich wissen, wie du mit Ovo Mojela Weihnachten gefeiert hast.
Ach so, ja, ist es so, dass ich seit... Boah, ich kann es dir nicht genau sagen. Über 30 Jahren mich eigentlich Weihnachten, also Heiligabend, wenn so die Familienfeier vorbei ist mit früher mehreren und heute sind es immer so zwei, drei alten Freunden treffe. Und das war in einer kleinen Bar und wir saßen im hinteren Bereich und da ist sehr wenig Licht. Und plötzlich, also kommt durch das, also man muss es anders sagen, man geht quasi durch das Licht, das klingt jetzt so wahnsinnig, aber es ist einfach so, da ist, vorne ist mehr Licht, hinten ist weniger Licht und aus dem Meerlicht kommt plötzlich einer und eine winkt und brüllt. Und ich habe nur an den Dreadlocks gedacht, das könnte Ovo sein, aber warum soll der jetzt hier sein? Und dann hatte Ovo, war auch da und hatte den diesen hässlichen, in England trägt man ja immer diese hässlichen Pullis zu Weihnachten, vom FC Liverpool, den hatte ihm tatsächlich Kloppo geschenkt. Ah. Und hatte dieses Ding an mit so einem, irgendwie so einem Flieder also drauf oder so.
Eigentlich hast du mit Klopp Weihnachten dann so und, quasi gefeiert.
Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch Fotos gemacht, glaube ich, auch an Jürgen geschickt. Und dann saßen wir da irgendwie noch ein Stündchen oder so. Das war sehr lustig. Hm. Weihnachten mit Ovo, das war sehr schön. Aber ich habe wirklich nur gedacht, weil man sah nur die Umrisse so. Aber das so, Dreadlocks, ich kenne sonst keinen so mit Ovo. Aber ich war auch überrascht, ihn da zu sehen. Ja. Mittlerweile weiß ich, dass bei mir in der Nachbarschaft, glaube ich, Robin Himmelmann wohnt. Insofern bin ich... da muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen, weil ich habe ihn den zwei, drei Mal auf der Straße getroffen und immer so ein bisschen abweisend gegrüßt. Ich muss nächstes Mal klären, dass ich jetzt verstanden habe, dass er in der Gegend wohnt.
Ihr wart ja über die Jahre schon auch immer mal eng an der Mannschaft dran. In Lotto, du als Stadionsprecher, Boris, glaube ich, auch mal hier und da mit einem Spieler Kontakt gehabt. Wart ihr auch mal richtig befreundet irgendwo mit einem Spieler? Oder gibt es noch Freundschaften?
Ja, mit Ralf Gunisch habe ich hin und wieder noch Kontakt und
aber eine sämtliche Anfragen für eine Sprachnachricht ignoriert hat, der Schelm.
Warum auch immer.
Das kennt man von ihm.
Aber ansonsten versuche ich eigentlich eher immer so ein bisschen Distanz zu bewahren, um mir den Spaß an der ganzen Geschichte nicht kaputt machen zu lassen. Also wenn man da zu tief drin ist, dann auch in den ganzen Geschichten, das desillusioniert einen manchmal dann doch und man will auch nicht immer alles wissen, sondern ich bin gerne im Stadion, sauf Bier mit meinen Freunden und im Pöbel rum. Und
wahrscheinlich sagen die Spieler das gleiche über dich und die Musikbranche.
Ja, kann gut sein. Die waren auch schon mal, ein paar waren schon mal beim Videodreh dabei und so, das ist auch immer total nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich so hart abkumpel.
Weil das auch früher ein bisschen einfacher war, oder? Mit den Spielern mal ein Trinken zu gehen. Das ist heute ja schon etwas schwieriger. Ja. Oder Lotto, mit wem gehst du so trinken?
Das sind sehr weise Worte, das ist tatsächlich so, dass das da immer auch schnell so ein Glamour verfliegt. Es war einfach früher eine andere Situation beim HSV. Der ganze Verein war ein bisschen offener, ein bisschen lockerer, das werdet ihr sicherlich auch wissen. Und ich habe immer noch so ein bisschen Kontakt zu Sergei Barbares, zu Guy de Mel.
Wo ist Guy?
Guy ist jetzt wieder in Frankreich, glaube ich. Ne? Guy hat vor, muss ich mal kurz lügen, ich glaube, war das letztes Jahr im Sommer, hat ein Foto gepostet bei Instagram, wo er neben einem Typ steht, ein schwarzes T-Shirt und hat auch eine rote Hose an, hat so eine kurze Hose. Mhm. Und an so einer Ecke steht und im Hintergrund ist das Meer. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt in einer Wohnung befunden, wo es auch so eine Ecke gab, wo im Hintergrund das Meer war. Ich hatte ein schwarzes T-Shirt und so eine rote Badehose, so Shorts. Und habe dann genau dasselbe Foto, nur ohne den Typen, weil den hatte ja nur Guy da, habe ich ihm geschickt per SMS und habe gesagt, Mensch, schöne Grüße. Und das fand er natürlich total lustig. Und habe ich beides zusammengebaut und habe es dann bei Facebook reingestellt und gesagt, im Geiste sind wir jetzt beieinander. Ja, die Rothosen. Und auch genau ungefähr dieselbe Geste gemacht wie er so. Guy, super netter Kerl, sehr lustiger Typ. Und früher hatte ich halt auch mich sehr gut verstanden mit Juan Pablo Sorin. Das war ja auch ein sehr lustiger Typ. Der war ja auch...
Sprichst du Spanisch oder?
Nein, aber...
dann ist es interessant, auf welcher Sprache ihr kommuniziert
habt. Englisch so ein bisschen so. Also das war...
Und die Sprache der Liebe.
Naja, der hat ja nicht so viel gespielt, der hatte ja mehr Zeit. Nein, aber es gab früher schon zu einigen Leuten mehr Kontakt. Ich habe, aber wenn ich jetzt sage, wegen Fußball habe ich regelmäßig Kontakt, im Moment überhaupt niemanden, weil es keine Fußballspiele mehr gibt. Aber wenn ich tatsächlich ein paar Mal getroffen habe in den letzten Jahren, auch ein paar Mal in Frankfurt im Stadion bei Uli Stein.
Oh. Gerade 66 geworden.
Gerade 66 geworden, ja, ja.
An dieser Stelle.
Und das ist ja auch mal sehr lustig mit Uli, weil Uli ja dann auch nochmal die Geschichte gerade rückt von der Nationalmannschaft und so. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass er das sehr aus seiner Sicht sieht.
Das ist ein gutes Recht,
finde ich auch.
Boris, wer ist denn dein All-Time-Favorite-Spieler des FC St. Pauli? Walter Frosch?
Nee, ich erinnere an, also wer mich geprägt hat, ist Volker Ippich. Das war so...
Torhüter-Legende.
Genau, geiler Typ und war halt alles ein bisschen anders, als man das so eigentlich kannte von Fußballspielern und auch was seine Interviews anging und so, dass so ein bisschen den Anti-Fußballer gegeben hat, das hat mir damals ganz gut gefallen.
Das muss ja noch die Zeit der Hafenstraße gewesen sein, oder? War er auch mal dabei?
Genau, da hat er, glaube ich, mal eine Zeit lang gewohnt, ja.
Ach so, und Alex Lars und Stani trifft man natürlich öfter auch einkaufen.
Ja, wenn man mit der Hude wohnt, dann auf jeden Fall.
Ja, da kommen ja Leute von sonst wohin. Früher war ja auch immer Pierre-Michel Lasogga mit seiner Mutter da.
Die Liz hat echt jetzt eine ziemlich lange Anfahrt.
Hat er immer noch so eine Wurst bekommen, wenn sie eingekauft haben an der Fleischtheke.
Ja, so vier kleine und Kakao.
Für den kleinen Pierre-Michel.
Pierre-Michel Azoga, der hat letztes Jahr den HSV verlassen, 2019, nach dem nicht gelungenen Aufstieg. Lotto, du, das war auch die Zeit, wo du dich dann vom HSV getrennt hast oder der HSV dich von dir.
Warst NDR hat sich von mir getrennt.
Ja, so rum war das.
Damit ja nicht so viel zu tun.
Das stimmt. Warst du seitdem mal wieder bei einem Heimspiel eigentlich, oder?
Ja, ich habe ja sogar noch einmal da gearbeitet, beim Abschiedsspiel von Raphael van der Vaart. Weil Rafa mich gefragt hatte und den der Veranstalter auch. Und dann haben wir ja nochmal, auch mit Marek Erhard zusammen, nochmal die gute alte Zeit aufleben lassen. Und ich finde es auch einen schönen Abschluss deshalb, weil mein letztes Tor, was ich in einem Pflichtspiel vom HSV angesagt habe, ist Fiete Arp, zu dem ich übrigens auch so ganz losen Kontakt habe.
Das ist 13-0 gegen Duisburg.
Der letzte Spieler, den ich jemals angesagt habe, ist Raphael van der Vaart. Und das letzte Tor, was ich jemals angesagt habe und angesagt haben werde im Volksparkstadion, ist von Damian van der Vaart, den ich ja schon vor einigen Jahren in einer Radiosendung verewigt habe, als ich so getan habe, als ob wir versehentlich die falsche Konserve abgespielt hätten aus dem Jahr 2057 oder so. Wo der HSV aus den Europacup-Rängen gerutscht ist und HSV-Trainer Damian van der Vaart unter Beschuss stand. Weil ich das ganz lustig fand, zu tun, als ob man 2 Stunden lang eine Sendung aus der falschen Konserve schickt. Ja. Weil ich hatte es umgekehrt mal erlebt, über die Delta-Radio-Zeit, als ich da war, dass wir haben ja bei den Nachrichten, die kamen damals mal über so ein Taxi, das weiß ich noch, Vladimir Baron Zagreb, der hat immer aus Jugoslawien damals erzählt. So, und da habe ich immer mal was gehört und habe gedacht so, es war so wie jetzt, so Oktober, November und hör noch so rein, setz die Hörer wieder auf, weil es in einer Minute weitergeht und so, Steffi Graf und bla bla bla, Wimbledon. Wo du denkst, Moment, was sind das für Nachrichten? Und da ist offenbar irgendwas nicht überspielt worden auf diese Cartridge, auf der aber eine alte Nachrichtensendung drauf war. Und dann haben wir damals gesagt, die besten Hits von so und so und auch die schönsten Nachrichten der letzten 20 Jahre. Und das ist irgendwie sonst keinem aufgefallen. Da haben wir sofort einen Redakteur geholt und gesagt, hör dir das mal an, was für Nachrichten waren das denn? Sagt er, ich habe irgendwas gehört von Wimbledon. Ich sage, ich auch.
Das ist wie mit der Neujahrsansprache von, weiß ich nicht, war das Kohl? Ich glaube, wo sie zweimal die vom letzten Jahr gespielt hatten. Na, egal.
Gut, wenn sie im letzten Jahr die von Kohl gespielt haben, dann muss man sagen, wenn das nicht aufgefallen ist, müssen wir über GZ-Erhöhung reden.
Wir spielen jetzt auch zweimal eine Nachricht, aber nicht vom gleichen, sondern von deinen Fettes Brot-Kollegen und haben jetzt nach Dr. Renz natürlich auch eine Nachricht von Björn Beton.
Ah.
Hallo Boris, hallo Lotto. Wie würdet ihr euch entscheiden? Das Derby verlieren, dafür aber alle Heimspiele mit vollem Publikum sehen oder das Derby gewinnen? Das ist meine Frage. Liebe Grüße, euer Björn Beton.
Philosoph Björn Beton.
Oha, das ist wie
sehr gute Frage.
Lieber ein Jahr mit einem Strauß zusammenleben oder dich ein Jahr lang nicht zudecken oder so.
Also drüber nachdenken. Ja.
Mit welchem Strauß? Franz Josef Strauß.
Nee, schon so ein Vogel.
Ja, schon klar.
Hast du schon so ein Ding mal in echt gesehen, Alter, diesen
Brief? Ich weiß. Ich so brauche das nicht.
Kopf wie ein Tennisball und Füße wie irgendwie, weiß ich nicht, Surfbrett.
Ja. Also von, der erste Fall würde Björn bedeuten, Beton. Ihr seid bei jedem Heimspiel dabei. Mit ausverkauftem Haus, aber würde jedes Heimspiel verlieren. Oder Derby-Sieg und keine Zuschauer.
Boris. Nee, es war doch entweder Derby-Sieg verlieren, aber dafür jedes Heimspiel mit vollem Stadion.
So habe ich verstanden.
Genau. Ich würde dann, glaube ich, das Stadion nehmen tatsächlich. Also
ich auch, weil das ja bedeuten würde, dass Corona irgendwie besiegt worden
richtig.
Wäre. So ansonsten, wenn es die Möglichkeit gibt, das Derby gewinnen und danach das Stadion trotzdem voll zu haben, dann würde ich das nehmen.
Das nehme ich dann auch. Mit Doppeltkäse.
Ja.
Am Freitag dürfen Stand jetzt 1000 Zuschauer dabei sein. Auswärtsfans sind es nicht zugelassen durch das Reiseaufkommen, was man ja verhindern will. Das ist eine generelle Regel. Das passt jetzt hier beim Derby natürlich nicht so. Könnt ihr das nachvollziehen, diese Regelung? Oder wäre nicht eine Regelung schöner gewesen in diesem Fall, dass man dann auch ein paar St. Pauli-Fans hätte zugelassen?
Ja, ich glaube, es ist ja mal die Frage, wo die Regel herkommt. Ne? Und das, wenn es so, ist das jetzt Verbandsrecht oder ist das jetzt Polizei oder ist das jetzt Bundesland? Ist das eine DFB-Entscheidung oder DFL-Entscheidung?
Gesundheitsamt entscheidet.
Ja gut, dann hätte man natürlich, ja, aber dann ist es wieder gleiches Recht für alle. Es ist, wenn du gegen einen anderen Verein nur die eigenen Leute reinlassen darfst, dann wollen die natürlich auch gegen St. Pauli dahin. Ja, ich weiß ganz ehrlich, es gibt einige Entscheidungen, da bin ich froh, dass ich sie nicht treffen muss.
Ja, total. Schön ist es sowieso nicht. Insofern, nee. Also ich war, mir war eh klar, dass ich da nicht vor Ort sein werde. Insofern bin ich da jetzt nicht traurig und werde das schön vom Fernseher sehen.
Nachdem wir jetzt zwei Sprachnachrichten von zwei Rappern hatten, kommt jetzt noch eine dritte und tatsächlich aber Premiere bei uns hier im Podcast, nämlich eine gerappte Sprachnachricht.
Oha.
Moin, Elvis hier. Nein, nicht der Rock'n'Roller aus Bielefeld, sondern der HSV-Rapper mit präzisen Zeilen, die nicht einmal Tim Wiese hält. Ich grüße die beiden Könige, Boris und Karl, darf euch nur eine Frage stellen, doch mir ist sowas egal. Deshalb stelle ich gleich zwei, um den Standard zu vermeiden. Das ist investigativ, kann man beim Abendblatt gut leiden. Die erste etwas allgemein, aber dafür auch euch beiden. Welches ist für euch die größte Fußballhymne aller Zeiten? Die zweite etwas präziser, Lotto, erinnerst du dich? Was hast du damals gedacht, als du das Zimmer betrittst? Dritter Stock-Rekord, gaben zwei Lieder zum Besten. Danke dafür, eine Ehre werde ich niemals vergessen. Ach, und Boris, wann kommst du denn mal vorbei? Halt dir einen Part auf meinem Album und im Studio was frei. Vielleicht ja auch gleich wir drei. Könnt euch gerne an mich wenden. Die Einnahmen dann alle an die Sternenbrücke spenden für mich. Seid ihr Legenden? Ich verneige mich tief. Ach, shit, ganz vergessen, dass das keiner hier sieht. Egal, Henrik und Kai, ich hol die Tage meine Gage und beste Grüße an euch alle, auch von Pape. Elvis.
Ja, das war HSV-Rapper Elvis. Lotto, du kennst ihn wahrscheinlich ganz gut. Für Boris war es jetzt wahrscheinlich Neuland.
Ja, total. Aber er kann das.
Ja.
Vielen Dank. Was war die Frage? Was hat er gerappt, die Frage?
dann fangen wir gleich mit der letzten Frage an. Da wollte er, glaube ich, mit dir zusammen im Studio.
Ach so, ja, gut. Müssen wir erstmal schauen.
Gucken wir mal danach im Terminplan.
Genau.
Schönes HSV-Lied zusammen.
Ja, das komme ich tatsächlich in Konflikte.
Die erste Frage war die größte Fußballhymne aller Zeiten.
Habe ich vorhin ja eigentlich schon gesagt. Also Football's Coming Home ist, glaube ich, ungeschlagen.
Lado?
You Never Walk Alone ist für mich die größte Fußballhymne, die es gibt. Oh, und
da kann man sich noch lange drüber streiten.
Wir können noch. Naja, die Zahlen sind ja einfach so. You Never Walk Alone, habe ich meine Perle und dann kommt irgendwas anderes. ich muss aber auch sagen, das ist natürlich, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, gibt es auch einen Song, der in Stadien natürlich immer wieder gespielt wird, ist halt We Are The Champions, aber das ist halt sehr abgedroschen. Ich muss jetzt immer sagen, als großer Queen-Fan. Aber man muss eine Sache sehen, also es gibt natürlich zig Videos von, aber ich habe ein Video im Kopf, wo Liverpool irgendwo in Australien spielt, in so einem Riesenstadion mit, weiß nicht, fast 100.000 Leuten oder so. Und diese großen Clubs tingeln ja viel. Also Liverpool macht ja zum Beispiel auch immer, weil sie zu Fenway gehören, ich glaube 2 Wochen so ein Trainingslager in Boston. Und dann ist da die ganze Stadt rot und dann spielen sie auch im Fenway Park, wo die Red Sox dann spielen. Aber es gibt dieses Video in Australien, wo dann wirklich in diesem Stadion, und das ist halt Anfield Road, passen ja nicht so viele Leute rein, und da ist halt richtig groß, wo sie dann in den Anpfiff rein den Song laufen lassen. Und wo man dann so Steve Gerrard sieht, der dann auch selbst da noch denkt so, Alter, das ist schon geil. Und es ist klar, es ist Commonwealth und es ist die Krone und alles mögliche, aber er ist natürlich physisch am anderen Ende der Welt, ne? Das ist schon ganz großes Kino. Umgekehrt, bei allem Respekt, ich bin ja auch Mitglied in einem Borussia Dortmund HSV Fanclub. Das ist toll, was da auf der Süd passiert. Aber ich frag mich immer so ein bisschen bei You Never Walk Alone, wie das ist, wenn man Fan von einem Verein ist, der die Hymne eines anderen Vereines singt, weil das ist nun mal Liverpool ist als erstes drauf gekommen und dann
kam FC St. Pauli.
Dann kam FC St. Pauli. Ich würde mal sagen, in Anfang der
Mainz
80er war das. Ja, Anfang der 80er war das. Und das war sehr früh. Also da hat man gedacht, okay, St. Pauli hat was gefunden. Damals war diese Durchlässigkeit in den Medien nicht so, dass man englischen Fußball so leicht sehen konnte wie heute. Da fand ich das legitim, dass man gesagt hat, okay, wir sind so ein bisschen handfest und wir stehen auf Fußball, der dem englischen Fußball ähnlich ist. Das habe ich irgendwie verstanden. Das fand ich wirklich okay. Ich verstehe auch, was Dortmund mit der Süd veranstalten kann. Das ist ganz große Klasse. Nur weil du gerade Mainz angesprochen hast. Ich glaube, es gibt mittlerweile noch irgendeinen Verein aus der ersten oder zweiten Liga, wo das auch läuft. Ich habe wirklich Freunde in Mainz und es tut mir weh, sie ihn jetzt da wehtun zu müssen. Und ich weiß, sie singen das auch mit allen Inbunds, aber das fand ich wirklich ein bisschen seltsam. Das fand ich wirklich ein bisschen seltsam, weil irgendwann, es gibt für alles eine Entschuldigung, aber es ist so, ich finde es gut, dass das Steigerlied auch in Aue gespielt wird. Das finde ich ganz charmant, wobei auch da muss man sagen, Schalke, diese 40 Strophen, die das Ding hat oder so, das nutzt sich auch ein bisschen ab, wenn man das da hört. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass und das verbinde ich jetzt wirklich mit Liverpool, das meine ich nicht zu St. Pauli, aber gerade weil Jürgen auch so viel gewonnen hat da und weil er auch um diese Feier gebracht worden ist, ne, durch Corona Meister zu werden. Das ist natürlich bitter, ne? So und das das ist schon, glaube ich, so die größte. Ja,
Boris, du wurdest 2005 mal in einem Zeitinterview gefragt, was für dich die schönste Stadionhymne ist.
Ja, was habe ich gesagt?
Ja, ich glaube, dir fiel Hamburg keine ein. Perle. Aber du hast dann gesagt, das Einzige, was noch so einigermaßen okay sei, wäre Hamburg meine Perle. Ich zitiere, es ist halt besser als die Pest.
Ja, nee.
Quasi eine Adelung, oder?
Na ja, das ist natürlich
das Schönste, was ich jemals von dir gehört habe.
Ein sehr guter Fußballsong, das muss ich, da muss ich auch nicht drum rumreden. Ich finde aber auch zum Beispiel Herbert Grönemeyer mit Bochum und sehr Bochum gut, ist ja, natürlich ist auch schön, immer ganz gut. Toll. Und was ich geil finde, ich weiß gar nicht, welcher niederländische Verein das ist. Ist es PSV oder was? Keine Ahnung, die diesen Bob Marley-Song immer singen. Das ist auch richtig geil. Dass ich manchmal, wenn ich Langeweile habe und das kommt in Corona-Zeiten ja öfter vor, gucke ich mir
du?
Ja, auf jeden Fall so Stadiongesänge und so, das kann ich mir schon mal eine Stunde angucken beim Bierchen. Und das ist richtig geil. Ich habe jetzt aber vergessen, welches Stück das von Bob Marley ist. Egal.
Köln ist auch immer noch ganz nett, ne? Wenn sie dann...
Ja, aber es ist aber sehr lang. Und das ist, und vor allem ist es eine Coverversion. Das finde ich so, wenn, dann sollte man selber schreiben. Aber es ist ein toller Song, keine Frage. Ich bringe nochmal zwei ins Spiel. Ich finde A la Madrid sensationell. Ich finde auch dieses Barcelona-Ding mit dem Geklatsche, finde ich ganz charmant. Was ich persönlich, wenn man bei YouTube Stadionhymnen guckt,
ja,
was ich mega geil finde, ist Flower of Scotland, was oft mit Live-Sängern gemacht wird. Und da gibt es einen Typen, der das dann immer singt. Das ist eigentlich besser, wenn man es beim Rugby guckt, weil das Publikum da einfach noch wesentlich härter drauf ist. Und der also quasi in dieser inoffiziellen Nationalhymne mittendrin, come on, brüllt. Und die Leute machen mit, werden bei uns Nationalhymne immer sehr getragen. Ich meine, Sascha hat es gerade sehr gut gemacht. Sarah Connor ist ein bisschen gescheitert. Aber so, das finde ich auch sehr lustig, wie der da steil geht bei diesem Song. Und Flo Scott ist ein super Song. Wir haben das ja tatsächlich mal live eingebaut in einen Song von uns, Zu altem Jung zu sterben. Und als wir das erste Mal gespielt haben, weil das ist mit Dudelsäcken. Und das sind dieselben Akkorde, habe ich gesagt, am Ende machen wir einfach einmal die erste Strophe Flower of Scotland. Und wir haben das erste Mal gemacht im Stadtpark in Hamburg. Und aus irgendwelchen Gründen stand ganz am Ende des Rundes, nach dem ersten Song zu altem Jung zu sterben, sind hinten so 3, 4, 5 Fans und haben eine Schottland-Fahne. Die wissen gar nicht, was passiert. Und die waren halt, wie das ist am Ende des Songs, winken sie mit der Fahne und flippen aus und finden das geil. Und in dem Moment fangen wir halt an mit den Dudelsack, und das sind ja fast ihre Fahne zerrissen. Das war sehr abgefahren.
Jetzt bist du aber noch eine Frage, glaube ich, Elvis schuldig. Er hat irgendwas von zwei Raum.
Ja, klar, ja, wir haben mal halt zwei Songs zusammen aufgenommen, ja.
Welche waren das?
Wir sind unterwegs und andere weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber das ist schon ein paar Jahre her.
Ein paar Jahre her ist es auch, dass Boris, du auch mal gefragt wurdest, wenn denn St. Pauli fettes Brot wäre, was wäre dann der HSV? Da hast du dann gesagt, ja, wenn St. Pauli, dann wäre es schon eine Rockband. Und hast dann gesagt, der HSV, das wäre dann schon Lotto King Karl.
Ja, habe ich gesagt.
Oh, das wird immer besser hier. Ja.
Wir haben tief gewühlt.
Ist ja alles rausgezogen.
Wir fahren ja zusammen nach Hause gleich.
Mal ein bisschen Beef hier reinbringen, ne?
Wieso Beef?
Ja,
größeres Kompliment gibt's doch gar nicht.
Ja, finde ich auch.
Das stimmt, ja. Oder wie hast du das gemeint?
Ja, genau so. Also, das ist ja alles gut.
Ja.
Das lag ja nahe.
Ja. Liegt es immer noch nahe oder wie, was mit welchem, ja, das mit welcher Musik würdest du den HSV jetzt verbinden?
Also,
Beethoven.
Nee, keine Ahnung. Da fällt mir jetzt auch nichts Besseres ein, was ich jetzt gerade dazu sagen kann.
Bevor wir zu blödelig werden, müssen wir jetzt einmal ganz kurz ernst werden. Und weil wir das nicht so richtig können, haben wir uns Hilfe geholt. Und waren, glaube ich, die
Vorletzte. Wer ist noch alles in deiner Band?
Ja, echt?
Ja. Holen uns ein bisschen Hilfe aus dem Literaturbereich tatsächlich.
Hallo Boris, hallo Lotto. Sascha Stanisic hier. Schön, dass ihr über das Derby spricht. Ich freue mich auch sehr drauf. Und habe eine Frage an euch. Gerade wurde Daniel Thiun ausgezeichnet für den besten Fußballspruch des Jahres. Der hat gesagt, wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Das war natürlich im Zusammenhang mit der Debatte um Bakary Yatta letztes Jahr. Und ich war in der Jury zu diesem Fußballspruch des Jahres und was mir aufgefallen war, die Spieler, aber auch das Publikum und die Offiziellen, die haben sich extrem häufig pointiert auch zu gesellschaftlichen Themen geäußert. Jetzt Migration oder Corona, Rassismus oder so, auch sowas wie halt die Fresse, da bei dem Nationalspiel, als es um die Gedenkminute für die Opfer des Anschlags in Halle ging und die jemand stören wollte, da rief ja einer halt die Fresse. Meine Frage an euch wäre, wie seht ihr das? Also begrüßt ihr so eine Einmischung der Trainer und der Spieler und auch der Zuschauer? Das ist meine Frage und viel Spaß noch beim Gespräch.
Die Frage kommt von Sascha Stanisic, einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller im Moment.
Ist auch HSV-Fan.
Genau.
Ja. Interessante Frage.
Ja, das, also, aber, also, jetzt als St. Pauli-Fan ist das, glaube ich, nicht überraschend, dass ich das richtig finde, wenn sich eingemischt wird, politisch, sowohl von Vereins als auch von speziell eher noch von Fanseite. Das ist absolut richtig. In welche Richtung hat das der HSV-Trainer gesagt? Zu welchem Verein?
Er war noch Trainer von Osnabrück und hat es aber in Richtung vom 1. FC Nürnberg gesagt.
Die wollten das Spiel nämlich irgendwie, das ist nicht gewertet.
Bochum hat Einspruch eingelegt, Karlsruhe, das waren gleich drei Vereine damals.
Ja, okay, alles klar.
Genau. Ja. Ich glaube, dem Spruch ist nichts hinzuzufügen, das ist absolut richtig.
Ja. Die Frage ist ja auch, ob ihr beobachtet, dass es zunimmt, dass sich Fußballer oder Trainer vermehrt zu gesellschaftspolitischen Themen äußern oder ob es eigentlich jetzt nur vielleicht Zufall ist, dass da jetzt ein paar Themen waren.
Ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, weil wir haben auch, wir müssen auch mal über die Interview-Antwort-Kultur im deutschen Fußball reden. Vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Fußballländern oder im Verhältnis zu dem, was Autorennfahrer sagen, die jetzt auch nicht gerade über einen Doktortitel ihren Job kriegen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt jeder berufen ist, dort komplizierte Sachverhalte zu erklären. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man eine Meinung oder eine Haltung hat und wenn man seine Meinung äußert und äußern darf.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass die Haltung eines Vereins auf jeden Fall zu erkennen ist zu bestimmten Themen. So, das muss sich nicht immer jeder mit allem auskennen und zu allem was sagen. Das, genau. Wenn man keine Ahnung hat, dann ist das geht uns allen ja bei bestimmten Sachen so. Aber ich finde so eine gewisse bei bestimmten wichtigen Themen, was zum Beispiel Rassismus oder sowas angeht, finde ich, muss die Haltung eines Vereins irgendwie deutlich sein.
Man muss aber trotzdem auch ein bisschen trennen zwischen Rassismus und zwischen der Situation. Ist es möglich, dass wir gegen eine Mannschaft verloren haben, die so nicht hätte antreten dürfen? Das ist, glaube ich, nochmal so eine verbandsrechtliche Situation. Und da wird dann auch immer schnell das eine mit dem anderen vermischt oder so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, geht dir wahrscheinlich, wir sind in einer Unterhaltungsbranche, aus aller Herren Länder kommen Leute. Ich tue mich sowieso mit Rassismus von vornherein schwer, weil ich es nie so richtig verstanden habe, warum. Also ich erinnere mich daran, dass ich als einer der ersten Veranstaltungen, wo es so um Rock gegen Rechts ging oder so, da war und dann irgendwann mal jemand sagte, ob ich denn auch Ausländer kennen würde. Und da habe ich erstmal so ganz doof gesagt, nee, irgendwie weiß ich, so sicherlich ein paar. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mit 30% oder 40% meines Freundes- und Bekanntenkreises und Nachbarn und so haben Migrationshintergrund. Das ist für mich das Normalste, was es gibt. Und es gibt einen schönen Spruch von Mike Scott, wenn du ihn auch kennst, von der Großen Freiheit früher. Der hat so einen schottischen Migrationshintergrund, der hat mal gesagt, es gibt keine scheiß Länder, es gibt nur scheiß Typen. Und damit sind diese Leute gemeint, die gegen irgendwelche Länder irgendwas sagen oder so. Und das fand ich sehr, sehr klug von jemandem, der jetzt eben auch Mike Scott heißt und nicht Heinz Müller oder naja. So. Ohne jetzt irgendeinen Heinz Müller explizit angesprochen haben zu wollen.
Der ehemalige Mainzer Keeper wird sich auf den Schlips getreten fühlen.
Aber da gibt es nicht was falsch erwartet. Nein, aber ich finde den Spruch von Tune fand ich sehr gut und fand es auch gut, weil er gar nicht persönlich betroffen war, sondern einfach.
Er wurde noch nicht mal gefragt. Genau. Nach dem Interview, also ja. Während des Interviews, er wollte noch mal was sagen und hat dann das gesagt.
Wer zum Beispiel auch sehr gute Sachen sagt, ist Christian Streich.
Ja, das denke ich auch. Der ist klug, der kann sich auch ab und zu mal zu
gesellschaftspolitischen
Sachen äußern.
Ich glaube, es macht auch ein bisschen was von dieser Erfolgsgeschichte von Freiburg aus, dass das eben einer ist, der wirklich auch die Spieler auch so ein bisschen mitnimmt. So. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich glaube, also ich erinnere mich daran, dass ich vor kurzer Zeit mal so eine Diskussion hatte, warum hat Alen Halilovic vom HSV nicht funktioniert, der ohne Zweifel ein unglaublich talentierter Fußballer ist und der auch offenbar körperlich in der Lage war, mitzuhalten. Aber es fehlt dann auch so ein bisschen Herz und Kopf dabei manchmal. Und wenn der Verein da einfach nur sich auf die Ablösesumme und auf das Talent verlässt, dann bleibt so ein Spieler auf der Strecke, weil dem fehlt einfach was. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Geheimnis von Christian Streich. Das ist, glaube ich, wirklich einer, der sich um seine Jungs auch kümmert. Auch mehr, als er müsste. Und einfach nur zu sagen, Laktatwert ist super, dann stimmt alles, sondern auch mal ein bisschen gucken, was passiert so links und rechts abseits des Weges.
Wir waren ja gerade bei der politischen Haltung eines Fußballvereins. Boris, beobachtest du als St. Pauli-Fan, wo man sich ja auch immer mit der politischen Haltung des Vereins identifiziert, dass auch der HSV oder beim HSV die Fans politischer werden?
Ja, aber das ist ja schon sehr lange so. Also es war natürlich, gab eine Zeit, da hing dem HSV noch dieses Nazi-Fans aus den 80ern hinterher. Das war dann auch tatsächlich so, aber das hat sich 180 Grad gewendet. Man hat das ja auch gesehen bei der Jatta-Geschichte, wie da die Fans irgendwie aufgestanden sind. Und da gab es ja dann auch solidarische Geschichten zusammen mit dem FC St. Pauli, wo es dann tatsächlich dann auch um wichtigere Sachen machen. Mhm,
als vor einem Jahr vor dem Derby, ja.
Genau. Und insofern ist da, und ich weiß von einigen Fangruppierungen, dass da viel gesellschaftspolitisches Engagement herrscht und da Sachen gemacht werden. Und insofern ist das nichts Neues.
Darf man vorm Derby auch dann mal den Gegner für solche Sachen loben und dann kann man auch mal sagen, Fußball ist Fußball. Und
ach, ich bin da sowieso, ich bin so drauf, im Stadion ist absolute Rivalität, 100%, da gibt's gar nichts, das finde ich geil und da habe ich Bock drauf. Und wenn ich das Stadion verlasse, dann ist das, habe ich jetzt auch keinen Hass auf irgendjemanden, der auf den anderen Verein steht. Das habe ich schon immer als albern empfunden, weil jeder kennt ja wirklich jemanden, der auf den anderen Verein steht. Sei es Arbeitskollegen, Freunde, oft auch in Familien. Da habe ich kein Verständnis, wenn es da irgendwie um Hass geht oder so, sondern da frotzelt man mal und freut sich ein bisschen, wenn der eigene Verein gewonnen hat gegen den anderen und dann ist auch gut.
Absolut. Ich saß auch schon, jetzt ist Amateurfußball, aber ich saß schon bei BU und mein Cousin, das ist glaube ich Cousin dritten Grades, er saß plötzlich neben mir und hatte mit dem Gegner zu tun, weil der da wohnt. Und da haben wir das wirklich so gemacht, aber wir haben es auch richtig zelebriert. Wir holen uns gegenseitig Bier und was zu trinken, also was zu essen, aber sind 245 Minuten so wirklich so pöbeln, ne?
Naja.
Und wir haben das auch echt zelebriert, wir fanden das echt lustig.
Wer hat gewonnen?
BU hat dem Spielverlauf nicht gerecht. Die anderen waren Aufsteiger. Ich glaube, in den letzten 10 Minuten 2 überraschende Tore gemacht und hat dann 2-1 gewonnen. Also vom Spielverlauf her tat er mir ein bisschen leid. Ich fand es natürlich gut. Aber das war so, und um uns rum saßen dann so Leute, die merken so, wie erkennen die sich? Und wir sind sogar verwandt. Und er war mit so einer Gruppe da, von seinem Club da. Und dann war es so, ist das jetzt unangenehm? Und sagst du, das muss ich überhaupt nicht unangenehm sein. Genau wie du sagst, so ein bisschen frotzeln und auch irgendwelche Geschichten erzählen und so. Absolut okay. Also das, und ich find's auch manchmal ja auch interessanter, mit jemandem zu reden, der Fan eines anderen Vereines ist. Weil man dann auch ein bisschen erfährt, was läuft da richtig oder schief. Du hast vorhin Schalke angesprochen. Ich habe einige Freunde, die Schalke-Fans sind. Und denen habe ich seit Jahren gesagt, Schalke ist der HSV nur 5 Jahre später.
Ja,
und wir werden jetzt noch die Rückkehr des Sonnenkönigs erleben. Beim HSV war es Bernd Hoffmann, bei Schalke wird es Tönnies sein, der wird nochmal wiederkommen.
Das wird, bei Hoffmann hat 9 Jahre gebraucht, bei Tönnies wäre es jetzt ein bisschen schneller.
Es wird ein bisschen schneller gehen, aber es ist ja 5 Jahre, warte noch ab so. Und weil dass die so spielen und solche Ergebnisse haben mit dem Kader, das ist völlig irre. Und Martin Baum ist jetzt so der Trainer, so den man jetzt so, den Unterschätzten, den man mal holt, weil Martin Baum hat man, glaube ich,
Manuel.
So unterschätzt ist er.
Naja, also ich fand, als er damals mit Augsburg, glaube ich, aufgestiegen ist oder was, war das in der ersten Bundesliga, da hat ja jeder gedacht, ach, das ist der Trainer, ach so, das ist irgendein Typ ohne Hals, der da rumsteht. Und dann hat man ja später erst mitgekriegt, so, wenn der was erzählt, das ist ja ein kluger Kopf, ist ja ein guter Mann.
Absolut.
So, und deswegen, jetzt haben sie den Unterschätzten, dann werden sie nochmal den Emporkömmling, den Geheimtipp nochmal, hatten sie eigentlich schon mit Wagner.
Dann nochmal den Erfahrenen.
Dann werden sie nochmal den Hardcore-Typen nochmal holen, vielleicht taucht auch vor Tönnies nochmal Felix Magath auf oder so, der so Bruchhagen-mäßig nochmal so die Uhr auf 1962 zurückdreht und sagt, so muss es sein. Und man verliert völlig aus den Augen, was eigentlich das Problem ist, dass du nämlich eine Kultur rund um in dem Club hast, rund um eine Mannschaft, bei der man immer sagen muss, pass mal auf, wenn das jetzt in die Hose geht, ne, dann endet der freie Fall nicht auf Platz 8 und der fiesen Relegation für die doofe Europa League, sondern auf Platz 22. Nämlich Dritter in der zweiten Liga oder Vierter. So. Und das muss euch klar sein. Und ich war jetzt auch so mit meinen Schalker Freunden, so als dieses Krach am Anfang der Saison, jetzt muss man Rangnick holen. Und klar, man wird auch, Pochettino ist auch frei. Ja?
Bevor wir zu viel über den FC Schalke sprechen, kommen wir nochmal zurück zum FC St. Pauli. Boris, was sagst du, wie ist dein Club im Moment aufgestellt? Glaubst du, dass das mit Timo Schulz in der Zukunft richtig gut funktionieren kann? Vielleicht
so? Das glaube ich ja. Also ich habe mich sehr gefreut über die Lösung. Das war, glaube ich, auch nach dem doch etwas schwierigen Zeit mit Kollege Luokai, glaube ich, genau die richtige Entscheidung, jemanden aus dem Verein zu nehmen. Und bisher sieht es ja auch so aus, als ob das funktioniert. Also die Spieler haben Spaß, die Leistung stimmen einigermaßen. Ist natürlich noch nicht alles irgendwie perfekt, aber ich habe das Gefühl, da kann was sehr, sehr Gutes entstehen.
Man kann sich als Fan auch identifizieren, oder? Wenn dann so ein Trainer aus dem eigenen Nachwuchs kommt, ja, der total. Auch jahrelang selbst
ja, Verein gespielt das hat. Macht, das macht natürlich am allermeisten Spaß. Das ist, ich finde es richtig gut.
Und nachdem du eben auf Schalke so rumgehackt hast sozusagen.
Nee, nicht rumgehackt, das ist ja besorgt.
Oder die genau, sehr,
versuche
sehr besorgt.
Ja, versuche ja väterliche Ratschläge zu
geben. Ratschläge sind auch Schläge.
Ja, ja.
Wie ist denn, oh. wie ist denn väterlicher Ratschlag, was den HSV betrifft? Bist du ähnlich zufrieden mit dem HSV wie Boris mit St. Pauli?
Im Moment total, aber ich bin schon sehr lange, seit über 50 Jahren Fan des HSV und habe die letzten Jahre sehr intensiv miterlebt und ich weiß, dass es im Moment, Stand jetzt ist der HSV, Stand jetzt ist eine Hoffmann-Erfindung übrigens, der HSV, ja, Bernd Hoffmann hat es damals erfunden. Immerhin, so, und im Moment besser kann man jetzt in der Liga nicht starten, aber ich glaube, dass aktuell noch geplant ist, dass in Rückrunde gespielt wird. Und deswegen müssen wir über den HSV
die kennt man in Hamburg, ja.
In der Rückrunde reden. Wir müssen da, wir haben jetzt schon wieder die Situation, dass Hamburg, pass auf, der Hilke ist als Präsident von Eintracht Frankfurt im Gespräch. Jetzt war es Jonas Bolt, der auf der anderen Seite der Welt oder in Italien hoch im Kurs stand. Und jetzt, glaube ich, wird er wieder aller Vernunft, wenn ich in Rom arbeiten könnte, für viel mehr Geld, für weniger Geld in Hamburg arbeiten, wahrscheinlich für mehr als vorher. Diese Meldung kommt ja eigentlich erst im November, Dezember. Die ist jetzt ein bisschen früher gekommen. Aber da muss man mal gucken, wie es dann ist. So der ich habe neulich, also erst diese Rückrunde, das muss man erst mal schaffen. Ne? Im Moment sieht alles gut aus. Ich habe neulich tatsächlich von irgendeinem Typen gelesen, der hat gewettet mit einer sehr hohen Quote, dass der HSV vom ersten bis zum letzten Spieltag in der zweiten Liga Tabellenführer ist und aufsteigt. Und da habe ich gedacht,
das ist die Quote ist die
wird Frage. Schon nichts mehr, ne?
Oder am ersten Spieltag? Waren sie es noch nicht, ne?
Waren die nicht am ersten schon?
Nee, die wird es verloren,
das
stimmt.
Ah, okay, das ist schon mal leicht. Das ist eine total sympathische Wette, weil wenn du jetzt...
Das sympathisch.
Ja, weil wenn du jetzt, wenn du die ersten Wochen so schaffst, jetzt haben sie sogar ein bisschen Vorsprung, sie können jetzt sogar...
So wetten, dass sie alle Spiele gewinnen. Können
jetzt sogar das Derby verlieren.
Ja, genau, ja. Das ist eigentlich eine ganz sympathische Wette, so, weil es denn auch nicht so, aber jetzt, wenn ich habe das gar nicht, wenn am ersten Spieltag stimmt, haben sie nicht hoch genug gewonnen, ja. Gut, aber...
also Freitag waren sie kreuz auf dem...
Ich glaube, dass man eins verstehen muss, bei allem Respekt vor dem Trainer, bei aller Hoffnung, die diese Mannschaft, die jetzt endgültig so diese Geister der Vergangenheit ausgemerzt hat, zum fast kompletten Teil, darf man nicht vergessen, das ist immer noch eine Firma, der HSV, in der 98% der Leute arbeiten, die in den letzten Jahren das erlebt haben, was passiert ist und daran sicherlich nicht ganz unbeteiligt sind. Und du musst mal gucken, wie es dann jetzt mit der Rückrunde aussieht. Aber im Moment gibt's ja gar nichts zu meckern. Man muss nur sagen, lass mal abwarten, ob die das jetzt hinkriegen, dieses ominöse zweite halbe Jahr hinzukriegen. Oder ob vielleicht sogar der Vorsprung irgendwie reicht. Es ist ja auch kein typisches HSV-Problem. Letztes Jahr haben wir es in Dortmund auch gesehen, da ging es auch super los. Und danach sackte es so ein bisschen in sich zusammen, ohne dass man jetzt wirklich eine schlechte Bilanz hätte. Favre, glaube ich, immer die beste Bilanz aller BVB-Trainer.
Du hast eben gesagt, wir müssen in der Rückrunde über den HSV nochmal reden. Wir reden auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder über den HSV. Und bevor wir das tun, ja, hier in diesem Raum auf jeden Fall, den Gast verraten wir noch nicht, aber bevor wir euch jetzt entlassen, normalerweise stellen wir die Abschlussfrage, wann der HSV wieder aufsteigt und jetzt steht aber das Derby vor der Tür und wir haben ja auch einen Gast des FC St. Pauli hier bei uns. Deswegen fragen wir doch mal in die Runde, wie geht denn das Derby aus? Boris, du als Gast darfst beginnen.
Ach du Scheiße.
Nur Mut.
Also es ist auf jeden Fall eine Wundertüte. Man kann es schwer sagen. Ich glaube, der HSV geht tatsächlich als Favorit ins Spiel. Das finde ich ist eine relativ entspannte Position für den St. Pauli. Ich könnte mir vorstellen, dass es unentschieden ausgeht. Muss ich jetzt ein genaues Ergebnis sagen?
Trockenes 1-1.
Ja, ein 1-1.
Hallo.
Tja.
Du darfst Boris widersprechen.
Was ist damals 3-2 oder 3-3 ausgegangen, dieses eine Spiel, wo die vielen Tore Martin Groth 2 Tore gemacht hat?
Derby?
Ja, da war ich im Stadion. Das saß ich mit sogar Stefan Beutel da, oder 4-4 war das, glaube ich.
Das war gegen Juve.
Nee, es gab ja gegen Pauli, gab es mal 4-3 oder 3-3 oder sowas.
Ja, 4-3 gab es mal, ja.
Ja. Das ging auch immer hin und her. Ich hoffe auf ein richtig gutes Spiel. Ich traue das beiden Mannschaften zu. Ich finde auch, dass St. Pauli guten Fußball spielt. Endlich mal, nicht nur so immer dieses, es sind auch weniger Leute aus Berlin-Mitte auf dem Feld, oder? Die sind nicht mehr alle so aus wie so Kreativbereich. So, ich könnte mir vorstellen, dass die typische Dramaturgie die wäre, dass St. Pauli in Führung geht. Ich glaube aber, dass der HSV diesmal in Führung gehen wird. Aber trotzdem St. Pauli zurückkommen wird. Das heißt, wenn ich jetzt tippen sollte, würde ich jetzt einfach mal so ganz doofes einen 3:2 für den HSV glauben, glaube aber aufgrund der Derby Sieger und so Derby Held Option, die jetzt mal auf Seiten des HSV besteht,
hast du dich ja auf
an ein 4:2, weil dann ja, weil dann vielleicht
Manuel Winsheimer.
Winsheimer noch mal einen rausholt oder Terodde tatsächlich sein erstes Dreierpack macht oder irgendwie sowas. Ich glaube tatsächlich, der HSV gewinnt. Der ist im Moment echt im Aufwind, aber natürlich hast du völlig recht, Boris, es kann alles passieren.
Am Freitag werden wir ein bisschen schlauer sein.
Ja.
Für heute hat uns das großen Spaß gemacht, mit euch uns ein bisschen auf dieses Derby einzustimmen. Ich hoffe, dass ihr auch eine ganze Zeit hier hattet.
Ja, auf jeden Fall. Was machst du Freitag am Boris? Jetzt muss ich also, ich gehe kegeln, ich mach nix.
Ich schlaf endlich mal.
Ja, ich gehe früh ins Bett.
Genau. Ihr werdet es schaffen, das Spiel zu gucken. Wir werden es schaffen, das Spiel zu gucken. Und wir werden es auch schaffen, dann am kommenden Montag nochmal uns hier zu treffen. Nicht mit euch beiden leider, aber wir beide. Und werden dann das nächste Mal HSV, wir müssen reden, aufzeichnen. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.